Das Buch Esther führt im Kanon der Bibel ein wenig ein Schattendasein. Es ist vielleicht das seltsamste Buch im Kanon der Bibel. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt nicht einfach mit der Predigt loslegen kann. Das war recht arbeitsintensiv, sich auf diese Bibelarbeit vorzubereiten. Und ich kann es Ihnen dann jetzt auch nicht ersparen. Sie müssen sich heute auch ein klein wenig Mühe geben oder ein bisschen mehr hören als sonst. Wir arbeiten uns da mal gemeinsam durch. Das Buch Esther ist aber ein besonderes Buch. Es führt uns in die persische Zeit um 500 vor Christus, als die Juden in der Stadt Susa im Exil lebten. Das Buch Esther nimmt den Leser mit in die höfische Welt voller Glanz und Gloria, mit allem, was die Superreichen wie heute auch an Prunk, Macht und Intrigen und mafiösen Strukturen aufbieten kann. Insofern ist das Buch Esther hochaktuell in seiner Darstellung der Welt der Mächtigen. Aber es ist für den gläubigen Leser insofern vielleicht etwas befremdlich, weil der Name Gottes nicht einmal genannt wird, wie wir es doch üblicherweise von biblischen Texten gewohnt sind. Aber es ist ein Geschichtsbuch, in dem eine Lebensgeschichte erzählt wird, ja, fast wie in einem Roman. Das Buch ist Weltliteratur, kunstvoll geschrieben und dramaturgisch durchdacht. Mir kommt es vor wie ein Gemälde von Caspar David Friedrich, der ja hochreligiöse Bilder gemalt hat, ohne auch nur irgendeinen biblischen Bezug direkt auf die Leinwand gemalt zu haben. Die Theologie verbirgt sich hinter der Bedeutung dessen, was gemalt oder im Buch Esther erzählt wird. Und das macht es spannend, sich damit zu beschäftigen. Übrigens, ich habe in 40 Jahren Dienstzeit noch nicht einmal über einen Text aus dem Buch Esther gepredigt. Warum nur? Ganz einfach, weil es im Predigtplan der Kirche schlicht und einfach gar nicht vorgesehen ist. Gut, dass wir über die ökumenische Bibelarbeit 2026 quasi gezwungen werden, einmal unseren Horizont zu weiten und uns auf etwas für uns ganz Neues einzulassen. Es ist jetzt auch wichtig, dass wir uns einmal kurz über den Inhalt des Buches verständigen, denn es macht jetzt nicht so viel Sinn, dass ich da einfach hineingreife. Es ist ja eine Lebensgeschichte, die da erzählt wird, und ich versuche die mal in kurzen Zügen zusammenzufassen. Wie gesagt, das Esther-Buch spielt am persischen Hof in Susa und versetzt den Leser in eine märchenhafte Welt luxuriöser Festbankette und höfischer Intrigen. Der König Ahasveros verstößt die Königin Vashti, weil sie sich geweigert hat, bei einem Bankett vor den Gästen zu erscheinen und sich in ihrer Schönheit zu präsentieren. Damit fällt die Königin in Ungnade und wird vom Thron verstoßen und durch eine neue Frau ersetzt. Dazu werden Jungfrauen aus dem ganzen Reich an den Königshof gebracht, aus denen der König eine neue Gemahlin auswählen soll. Darunter ist auch Esther, die aus einer jüdischen Familie stammt, was am Hof zunächst nicht bekannt ist. Sie ist nach dem Tod ihrer Eltern bei ihrem Cousin aufgewachsen, dem Hofbeamten Mordechai, der in dieser Geschichte eine große Rolle spielt. Mordechai empfiehlt ihr wohl überlegt, über die Herkunft, nämlich ihre jüdische Herkunft, Stillschweigen zu bewahren. Nach einer Vorbereitungszeit wird Esther vor den König gebracht. Sie erlangt das Wohlwollen des Königs, der sie dann heiratet. Als Mordechai sich wohl aus religiösen Gründen weigert, sich dem Großvezier Haman, einem Beamten des Königs, zu unterwerfen und ihm zu huldigen, hat das weitreichende Folgen. Der in seiner Ehre gekränkte Haman plant daraufhin die Ermordung aller Juden im Reich. Mordechai informiert Esther über das geplante Pogrom und fordert sie auf, sich für ihr Volk einzusetzen. Und dann tritt sie allein vor den König, was sie gar nicht darf. Ahasveros fragt gnädig, was ihr Anliegen sei. Bei dem von ihr ausgerichteten Bankett bittet Esther den König um ihr Leben und das Leben ihres Volkes. Denn Esther beschuldigt Haman als Urheber des geplanten Pogroms. Der König steht dann zu seiner Frau Esther und Haman wird an dem Galgen gehängt, den er für Mordechai schon errichten ließ. Die Bevölkerung jubelt Mordechai zu, viele Menschen konvertieren zum Judentum. Ahasveros hebt mit einem neuen Edikt das Pogrom-Edikt auf und gewährt seinen jüdischen Untertanen zwei Privilegien: Versammlungsfreiheit und die Freiheit, sich zu verteidigen. Nach dem Grundsatz, Gleiches mit Gleichem zu vergelten, erhalten sie die Erlaubnis, die Angreifer mit Frauen und Kindern zu töten, so wie diese es mit ihnen tun wollten. Und als Erinnerung an diese Bewahrung vor der Vernichtung feiern die Juden bis auf den heutigen Tag das Purim-Fest. Soweit die ganze Geschichte. Und heute geht es um das erste Kapitel und das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Der Text wird jetzt gleich auch eingeblendet, man kann es gerne mitlesen und ich lese nun den Bibeltext, Esther 1. Zu den Zeiten des Ahasveros, der König war, von Indien bis Kusch über 127 Provinzen. Als er auf seinem königlichen Thron saß, in der Festung Susa, im dritten Jahr seiner Herrschaft, machte er ein Festmahl für alle seine Fürsten und Großen, die Heerführer von Persien und Medien, die Edlen und Obersten in seinen Provinzen, damit er sehen ließe den herrlichen Reichtum seines Königtums und die köstliche Pracht seiner Majestät viele Tage lang, 180 Tage. Und als die Tage um waren, machte der König ein Festmahl für alles Volk, das in der Festung Susa war, vom größten bis zum kleinsten, 7 Tage lang im Hof des Gartens beim königlichen Palast. Da hingen weiße, rote und blaue Tücher mit leinenen und scharlachroten Schnüren eingefasst, in silbernen Ringen an Marmorsäulen, da waren Polster, golden und silbern, auf grünem, weißen, gelben und schwarzem Marmor. Und die Getränke trug man auf in goldenen Gefäßen, von denen keins wie das andere war, königlichen Wein in Menge nach königlicher Weise. Und man schrieb niemand vor, was er trinken sollte, denn der König hatte allen Vorstehern in seinem Palast befohlen, den Wunsch eines jeden zu erfüllen. Und die Königin Vashti machte auch ein Festmahl für die Frauen im königlichen Palast des Königs Ahasveros. Und am 7. Tage, als der König guter Dinge war vom Wein, befahl er Mehuman, Biseta, Harbona, Bigda, Abagta, Seta und Karkas, den 7 Kämmerern, die vor dem König Ahasveros dienten. dass sie die Königin Vashti mit ihrer königlichen Krone holen sollten vor den König, um dem Volk und den Fürsten ihre Schönheit zu zeigen, denn sie war schön. Aber die Königin Vashti wollte nicht kommen, wie der König durch seine Kämmerer geboten hatte. Da wurde der König sehr zornig und sein Grimm entbrannte in ihm, und der König sprach zu den Weisen, die sich auf die Gesetze verstanden, denn des Königs Sachen mussten vor alle kommen, die sich auf Recht und Gesetz verstanden. Unter ihnen waren ihm am nächsten Karschena, Sheta, Admata, Tarsis, Meres, Marsena und Memuchan, die sieben Fürsten der Perser und Meder, die das Angesicht des Königs sehen durften und oben ansaßen im Königreich. Was soll man nach dem Gesetz mit der Königin Vashti tun, weil sie nicht getan hat, wie der König durch seine Kämmerer geboten hatte? Da sprach Memuchan vor dem König und den Fürsten: Die Königin Vashti hat sich nicht allein an dem König verfehlt, sondern auch an allen Fürsten und an allen Völkern in allen Provinzen des Königs Ahasveros. Denn es wird diese Tat der Königin allen Frauen bekannt werden, sodass sie ihre Männer verachten und sagen, der König Ahasveros gebot der Königin Vashti, vor ihn zu kommen, aber sie wollte nicht. Dann werden die Fürstinnen in Persien und Medien auch so sagen zu allen Fürsten des Königs, wenn sie von dieser Tat der Königin hören, und es wird Verachtung und Zorn genug geben. Gefällt es dem König, so lasse man ein königliches Gebot von ihm ausgehen und unter die Gesetze der Perser und Meder aufnehmen, so dass man es nicht aufheben darf, dass Vashti nicht mehr vor den König Ahasverus kommen dürfe und der König ihre königliche Würde einer anderen geben solle, die besser ist als sie. Und wenn dieser Erlass des Königs, den er gegeben hat, bekannt würde, in seinem ganzen Reich, welches groß ist, so würden alle Frauen und Männer in Ehren halten bei hoch und niedrig. Das gefiel dem König und den Fürsten, und der König tat nach dem Wort Memuchans. Da wurden Schreiben ausgesandt in alle Provinzen des Königs, in jede Provinz nach ihrer Schrift und zu jedem Volk nach seiner Sprache, dass ein jeder Mann der Herr in seinem Hause sei, und man sagte es in der Sprache seines Volkes. Soweit der biblische Bericht. Das lassen wir jetzt erst einmal einen Moment sacken und dann konzentrieren wir uns nochmal auf diesen Abschnitt der Geschichte. Liebe Gemeinde, es tut mir fast ein bisschen leid, aber im ersten Kapitel des Buches Esther kommt Esther noch gar nicht vor. Das werden wir dann erleben im Laufe der Bibelarbeit. Im ersten Kapitel finden wir quasi den Prolog, die Einleitung der Geschichte mit Esther, die dann aber ab Kapitel 2 zur Sprache kommt. Trotzdem macht es Sinn, sich erst einmal mit dieser Einleitung zu befassen. Wird hier doch die Lebenssituation, das soziale Klima beschrieben, in dem Esther in Erscheinung treten wird. Und das ist, wie ich finde, so unglaublich aktuell. Es kommt einem so vor, als hätte sich in 2500 Jahren Menschheitsgeschichte nicht so furchtbar viel verändert. Liest man das erste Kapitel, kommen mir jedenfalls 1000 Bilder aus unserer Zeit in den Sinn. Man hat das Gefühl, Da ist eine völlig gottverlassene Gesellschaft. Die einzigen Maßstäbe, die zählen, sind Geld und Macht. Moral ist ein Fremdwort. Wer die Macht hat, kann machen, was er will. Den Sinn des Lebens kann man sich kaufen. Götzendienst, das sind die Megapartys. Da wird gefeiert, gebechert und gebalzt, dass sich die Balken biegen. Man stelle sich das einmal vor, da ist von einer 180-Tage-Fete die Rede. Die Reichen haben ein halbes Jahr ihre Reichtümer zur Schau gestellt. Für die war doch klar, dass da keiner zur Arbeit gehen muss. Da sind alle Maßstäbe des Menschlichen über Bord geworfen worden. Hier kann sich jeder selbst wie Gott fühlen. Ja, die Menschen konnten sich allmächtig fühlen. Jedenfalls jene, die Teil der Party sein durften. Für die anderen, das Volk, gab es dann ein Volksfest. Das dauerte nur eine Woche. Aber immerhin, erzählen Sie das heute mal einem Arbeitgebervertreter. Der springt Ihnen an den Hals. Aber es muss damals so gut gelaufen sein mit den Geschäften, dass die Verheißung, wenn es den Arbeitgebern gut geht, geht es auch den Arbeitnehmern gut, voll in Erfüllung gegangen ist. Anders ist die Beschreibung der Ausstattung dieses Volksfestes nicht zu erklären. Ringsum waren weiße, grüne und himmelblaue Vorhänge mit Schnüren von weißer Byssusseide und Purpurwolle eingefasst, die an silbernen Ringen zwischen Marmorsäulen hingen. Ruhepolster aus Gold und Silberstoff gewirkt, standen auf Mosaik von Alabaster, Perlmutt, weißem und buntem Marmor. In goldenen Gefäßen, jedes in anderer Form, schenkte man den königlichen Wein aus in majestätischer Fülle. So geht schöner Wohnen und schöner Leben. Aber damit nicht genug. Es gab eine Verordnung, dass jedermann saufen konnte, bis der Arzt kommt und überhaupt jeder tun und machen konnte, was ihm gefällt. Das ist organisiertes Schlaraffenland. Damit kann man die Bevölkerung bei Laune halten, aber nur vordergründig und beileibe nicht alle. Zu diesem Programm spätrömischer Dekadenz, wie das einmal von einem deutschen Außenminister bezeichnet wurde, gehören auch sexistische Entgleisungen. Und auch hier klingeln bei mir sofort die medialen Alarmglocken unserer Zeit. War da nicht irgendwas mit einem superreichen Mann in den USA, mit dem heute auf einmal keiner mehr etwas zu tun gehabt haben möchte? Die Königin, also die Frau des Königs, sie soll extrem sexy gewesen sein, sollte sich wie bei Ahasveros Next Topmodel auf der Bühne der Eitelkeiten entblößen und präsentieren. Er wollte sie zur Schau stellen, mit ihr prahlen und angeben, ohne schlechtes Gewissen sie zu missbrauchen und zum Objekt der Begierde zu degradieren. Aber er machte die Rechnung ohne seine Frau mit Namen Vashti. Sie verweigerte sich. Das war der Hammer. So etwas macht man natürlich nicht ungestraft. Aber ihr hat das offensichtlich gereicht. Hier war der Bogen überspannt. In der Verbindung von Reichtum und Macht und im Suff wird man leichtsinnig und unbedacht. Und genau das ist hier passiert. Das Vorgeplänkel im Buch Esther wird zur Widerstandsgeschichte gegen die gottlose Selbstüberheblichkeit des Menschen und hier insbesondere der Männer. Leider hat dieser Widerstand, wie im richtigen Leben, vordergründig erstmal keinen Erfolg. Vashti verliert ihren Posten als Königin. Wenn sie Glück hat, kann sie vielleicht in einem Harem noch eine Nebenrolle spielen. Wir wissen aber nicht, was wirklich mit ihr passiert ist. Nur eins ist klar: Der König braucht eine neue, und die kriegt er auch, nämlich Esther. Aber davon wird in den Bibelarbeiten noch zu sprechen sein. Bis dahin übernehmen erst einmal die Reaktionäre als Sieger das Spielfeld, die formulieren einen Erlass zur Wiederherstellung der königlichen Ordnung, nämlich dass jeder Mann wieder der Herr im Haus zu sein habe. Das sieht nach einem Sieg aus, so wie die gegenwärtigen Machthaber im Iran auch gerade wieder gesiegt haben, aber sie sind angezählt. Durch den Widerstand der Königin Vashti hat auch Ahasveros eine schwere Niederlage erlitten, die er nur noch durch einen Erlass kaschieren kann. Er ist angezählt, weil jemand anders im Regiment sitzt, der wirklich Allmächtige, von dem im Buch Esther keine Rede ist, der aber durch die Frauen Vashti und später auch Esther in der Geschichte wirkt. Gott handelt durch Menschen. Auch die Machthaber im Iran sind angezählt, obwohl sie noch die Macht zur Unterdrückung haben. Aber durch den mutigen, zum Opfer bereiten Widerstand der Bevölkerung kommt Gott ins Spiel. Und zwar ganz anders, als es sich die wünschen, die meinen zu wissen, wer Gott sei. Einer der stärksten Belege für die Existenz Gottes sind für mich solche Geschichten wie das Buch Esther, aber auch viele andere biblische Texte, die bis heute überliefert wurden, obwohl sie so dermaßen gegen den Strich bürsten, dass alle Mächtigen vor Scham verblassen müssten. Trotzdem lesen wir heute diese Texte, obwohl es zu jeder Zeit Versuche gab, diese zu vernichten, zu verzerren oder zu streichen, von den Kreuzzügen über Adolf Hitler bis zu Wladimir Putin und Donald Trump. Das Buch Esther, ein echtes Kapitel feministischer Theologie, in dem es aber letztlich nur um das eine höchste Gut des Menschen geht, nämlich sein Selbstbestimmungsrecht als Geschöpf Gottes. Und das ist das Größte.